Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Also ich muss ja sagen, seitdem ich im Dezember mit dem Veit meine Predigttermine für dieses Jahr abgestimmt habe, freue ich mich auf diese Predigtreihe, weil ich echt gespannt bin, was da wohl gesagt wird. Allerdings wusste ich damals noch nicht, dass ich der Erste sein werde, der zu dieser Predigtreihe auf die Kanzel darf. Das war noch ein bisschen anders geplant. Und ich wusste leider auch noch nicht, dass ich außer meiner eigenen Predigt nur noch eine andere mitkriegen werde, weil ich an den anderen Sonntagen verhindert bin. Aber es kütt wie es kütt. Ist nun mal so. Das ist aber heute nicht unser Thema. Das Thema wurde ja schon genannt. Es geht um die Aussage, et hätt noch immer Jod jange. Wobei ich persönlich mit dieser Aussage so meine Probleme habe. Jetzt gerade hat ja die 51. Bundesliga-Saison begonnen. Wenn man mich fragt, eigentlich eine ziemlich uninteressante Bundesliga-Saison. Der 1. FC Köln ist nicht dabei.
Mal wieder, ja.
Aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, das war am Ende der 35. Bundesliga-Saison, also schon richtig lang her. Da stand der 1. FC Köln auf dem 17. Tabellenplatz. Na, die Abstiegsangst ging um in Köln. Das war das entscheidende Thema auch in den Medien. Wird der 1. FC Köln es dieses Jahr wieder schaffen, die Klasse zu halten? Und dann stand in unserer Zeitung ganz groß die Schlagzeile, es hätte noch immer Jod gejange. Und darunter waren dann ganz viele Gründe aufgeführt, warum der 1. FC Köln auch in diesem Jahr wieder den Klassenerhalt schafft. Und dann kam der 29. April 1998. Kann ich mich noch gut dran erinnern. Der 1. FC Köln musste im Nachholspiel gegen Schalke 04 im Gelsenkirchener Parkstadion antreten. Ein Freund von mir war Schalke-Fan und er hatte eine Dauerkarte. Sein Vater und sein Onkel auch. Weil dieses Nachholspiel jetzt mitten in der Woche war und ich denke auch, weil Köln jetzt nicht so der attraktivste Gegner war, wollten der Onkel und der Vater nicht ins Stadion. Also hatte ich die Chance, mit dieser Dauerkarte ins Stadion zu gehen. Und dann stand ich da als einziger Kölner mitten in der Südkurve im Schalke-Block. Es hat die Spielfreude ein bisschen getrübt, muss ich sagen. Aber wir haben einen leidenschaftlich kämpfenden 1. FC Köln gesehen. Eine Mannschaft, die sich wirklich gegen den Abstieg gestemmt hat. Eine Mannschaft, die engagiert und couragiert nach vorne gespielt hat. Die hinten in der Abwehr sicher gestanden hat. Nur leider fiel das erlösende Tor nicht. Und dann in der Schlussphase, da wurde es richtig dramatisch. Ich weiß es noch ganz genau, in der 81. Spielminute zieht René Tretschok den Ball aufs Tor. Jens Lehmann ist schon geschlagen, aber Oliver Held kann den Ball auf der Linie klären. Allerdings mit der Hand. Leider hat der Schiedsrichter das Handspiel nicht wahrgenommen und somit ist dem 1. FC Köln der fällige Elfmeter verwehrt geblieben. Und dann in der 90. Minute hat Radoslav Lattal es irgendwie geschafft, im Gedränge des Kölner Strafraums den Ball irgendwie mit viel Glück über die Linie zu kriegen. Und Sekunden danach war das Spiel vorbei. Um mich rum lagen sich die jubelnden Schalker-Fans in den Armen und ich stand da ganz betröppelt und mir ging nur ein einziges Wort durch den Kopf. Abgestiegen. Abgestiegen, der 1. FC Köln, Traditionsverein, Gründungsmitglied der ersten Bundesliga, erster deutscher Meister der Bundesliga-Geschichte. Abgestiegen in die zweite Bundesliga. An diesem Abend hat diese Grundwahrheit für mich und für viele andere Köln-Fans ihre Wahrheit verloren. An diesem Abend, da ist es nicht mehr Jod gejange. Abgestiegen. Und was dann folgte, das war ein Trauerspiel. Ja, der 1. FC Köln, die Traditionsmannschaft, wurde zur Fahrstuhlmannschaft. Und dann nach dem insgesamt vierten Abstieg, da wollte man dann mehr denn je zurück zu alten Erfolgen. Und dann hat man im November 2006 Christoph Daum wieder als Trainer engagiert. Und er wurde als der absolute Heilsbringer gefeiert. Buenos Dias, Messias stand in den Medien. Und dann am Ende der Saison 2008, 2009, von heute auf morgen haut der Messias in den Sack, ist weg. ab in die Türkei zu Fenerbahce Istanbul, wo er mehr Geld kriegt. Machte aber nichts, weil es in Köln schon einen neuen Messias gab. Lukas Podolski kam nach 3 Jahren in München zurück nach Köln. Aber auch er konnte dann leider den 5. Abstieg im Jahr 2012 nicht verhindern. Es hätte noch immer Jodje Jange, dass das nicht stimmt. Das haben die Kölner in 5 Abstiegen bitter erfahren müssen. Ich habe mich gefragt, was für ein Denken steckt hinter dieser Aussage. Es hätte noch immer Jodje Jange. In erster Linie ist dieses Denken doch bestimmt von einer Angst. Von der Angst davor, dass es irgendwann mal nicht mehr gut geht. Und dahinter steckt der Wunsch nach Sicherheit. Der Wunsch danach, eine Garantie dafür zu haben, dass es wirklich immer gut gehen wird. Und daher möchte ich das in meinem ersten Punkt mal hinterfragen und die Frage stellen, was wenn nicht? Ja, es hätte noch immer Jodje Jange, das ist meiner Meinung nach eine falsche Sicherheit. Die Frage ist, worauf verlässt du dich in deinem Leben? Der 1. FC Köln hat eindeutig auf die falschen Messias-Figuren gesetzt. Letzten Endes konnte Christoph Daum dem Verein nicht helfen und auch Lukas Podolski konnte den Abstieg nicht verhindern. Es gibt eben nur einen einzigen Messias und dieser Messias, Jesus Christus, ist die einzige Sicherheit, auf die wir uns verlassen können. Es hätte noch immer Jodje Jange, ist aber auch ganz oft die Art und Weise, wie wir unser Leben gestalten, bewusst oder unbewusst. Wir Christen sind ja in einer ganz besonderen Situation, weil Jesus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, spüren wir die Folgen unserer Sünde nicht mehr unmittelbar. Ja, das war früher mal ganz anders. Zur Zeit des Alten Testaments, da hat Gott noch relativ schnell eingegriffen, wenn Menschen sich gegen ihn aufgelehnt haben. Dann hat Gott auch teilweise sehr schnell Gericht geübt. Das heißt, die Konsequenzen für falsches Handeln haben die Menschen viel schneller eingeholt. Und das ist bei uns heute ganz anders, weil Gott das Gericht an seinem Sohn vollstreckt hat. Und deshalb spüren wir die Konsequenzen für unser Handeln nicht mehr unmittelbar. Und das kann uns dann zu einer falschen Sicherheit führen. Das kann uns den Eindruck vermitteln, es hätte noch immer Jodje Jange. Es passiert ja nichts. Es ist doch ganz egal, ob ich das jetzt tue oder ob ich das lasse. Das ändert nichts. Das ändert nichts in meinem Leben. Es bleibt alles genau so, wie es war. Aber seid euch da nicht so sicher. Emanuel hat am letzten Sonntag in seiner Predigt ja schon darauf hingewiesen, dass diese Erde nicht ewig bestehen wird. Gott hat es sich vorbehalten, eines Tages mit dieser Erde Schluss zu machen. Und dann wird er Gericht üben und jeder Mensch wird sich einmal vor ihm für sein Leben verantworten müssen. In Offenbarung 20, in den Versen 11 bis 15, finden wir einige Aussagen zu diesem Gericht. Nun sah ich einen großen weißen Thron und ich sah den, der auf dem Thron saß. Himmel und Erde flohen vor ihm, weil sie seine Gegenwart nicht ertragen konnten. Sie verschwanden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom kleinsten bis zum größten. Es wurden Bücher aufgetan, in denen stand, was jeder getan hatte. Und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Und noch ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens. Das Meer gab seine Toten heraus und auch der Tod und das Totenreich gaben ihre Toten heraus. Bei jedem Einzelnen entsprach das Urteil dem, was er getan hatte. Der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Der Feuersee ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Dieser Bibeltext zeigt uns ganz deutlich, dass das eine falsche Sicherheit ist, wenn wir uns darauf verlassen, dass unsere Taten keine Konsequenzen haben. Denn auch wenn wir diese Konsequenzen vielleicht aktuell noch gar nicht spüren, bedeutet das ja noch lange nicht, dass sie nicht da sind und dass alles schon vorbei ist. Unser ganzes Tun und Denken und Handeln wird im Himmel festgehalten. Es gibt keine heimliche Schuld, es gibt nichts Verborgenes, es gibt immer mindestens einen Zeugen für alles, was wir tun, und das ist Gott. Und eines Tages werden wir vor ihm stehen, und da kommt keiner dran vorbei. Hier in dem Text heißt es, dass das Meer und die Totenwelt ihre Toten freigaben. Es ist vollkommen egal, ob du zu diesem Zeitpunkt noch lebst oder ob du eigentlich schon lange in der Erde liegst und verwest bist. Du wirst an diesem Tag vor dem Thron Gottes erscheinen müssen. Es spielt auch keine Rolle, ob du das glaubst oder nicht. Religiöse Überzeugungen spielen keine Rolle, wenn es um das Gericht geht. Jeder einzelne Mensch wird dort stehen und die Gegenwart Gottes aushalten müssen. Und dann wird alles nochmal aufgerollt. Unser ganzes Leben wird an dieser Stelle nochmal zur Sprache kommen und wir werden uns für das verantworten müssen, was wir getan haben. Und spätestens dann werden wir merken, es hätte noch immer Jodjejange, das hat doch eigentlich noch nie gestimmt. Was hier noch deutlich wird, ist, dass die Menschen vor dem Thron Gottes nichts mehr sagen. Vielleicht ist euch das schon mal begegnet, dass jemand so im Gespräch, wenn es darum geht, Gott gegenüberzutreten, gesagt hat, ich werde das mit dem lieben Gott schon ausmachen. Da macht keiner mehr irgendwas aus. Da redet nur noch einer und das ist Gott. Und Gott deckt alles auf, was gewesen ist. Und der Mensch kann nur dastehen und kann zuhören und muss seine Schuld anerkennen. Da gibt es keine erklärenden Worte mehr, wie das gemeint war. Dass es doch eigentlich gar nicht so schlimm gemeint war, wie es jetzt rüberkommt. Das spielt keine Rolle mehr. Da zählen nur noch die Fakten, nur noch die Tatsachen. Das, was Gott in seinen Büchern stehen hat, gilt und nichts anderes. Ich sage das deshalb so in aller Deutlichkeit, weil wir eine Sache auf gar keinen Fall vergessen dürfen. Und zwar, dass Gott das Böse nicht übergeht. Er kehrt das nicht unter den Teppich. Schwamm drüber und wir vergessen das Ganze, gibt es bei Gott so nicht. Die Sicherheit, in der wir uns da wiegen, ist tatsächlich eine falsche Sicherheit. Denn wir werden nicht drum rumkommen, vor dem Thron Gottes zu stehen und Rechenschaft ablegen zu müssen. Auch nach tausenden von Jahren, wo Gott geschwiegen hat, wo er Dinge geduldet hat, wo er sie erstmal hat stehen lassen, wird er sich am Ende der Zeit nochmal zu Wort melden und wird uns zur Verantwortung ziehen. Und da kommt alles zur Sprache, jeder schlechte Gedanke, jedes böse Wort und jede schlimme Tat. Zum einen ist das ganz schön. Ja, das ist ja für mich so eine Gewissheit, dass all das, was Menschen mir angetan haben, was noch ungesühnt ist, das bleibt nicht einfach so stehen. Das wird nochmal zur Sprache kommen. Gott wird das nochmal ansprechen und er wird mir Recht verschaffen. Aber das bedeutet auch, dass alles nochmal angesprochen wird, was ich gemacht habe in meinem Leben. Und das sollte mich ganz demütig machen. Dann sollte es mir egal sein, was mit den anderen ist. Denn ich weiß genau, wenn ich da stehe, da kommt einiges zur Sprache. Und das wird für mich nicht gerade angenehm werden, dann dort zu stehen. Aber es gibt einen Unterschied und das ist das Tolle. Wir Christen müssen zwar auch Rechenschaft für unser Leben ablegen, aber wir werden dafür nicht verurteilt, weil wir von Jesus Christus freigesprochen wurden. Deshalb werden wir nicht bestraft. Es gibt vor dem Thron Gottes zwei Möglichkeiten. Entweder die Errettung durch Christus, weil man seine Vergebung für sein Leben in Anspruch genommen hat, oder die Verdammnis, weil man Jesus Christus nicht angenommen hat. Damit beschäftigen wir uns jetzt im zweiten Punkt. Es hätte nicht Jodjejange. Es ist nicht meine Absicht, jemandem durch das, was ich sage, Angst zu machen. Aber ich denke, es muss auch mal in aller Deutlichkeit gesagt werden, dass das unter Umständen böse enden kann, wenn man da vor dem Thron Gottes steht. Unter Umständen geht es einem dann wie dem 1. FC Köln an diesem 29. April 1998. 90 Minuten lang ging alles jod. Die Hoffnung keimte wieder auf. Das Wunder ist vielleicht doch noch möglich, den Klassenerhalt zu schaffen. Und dann Sekunden vor dem Abpfiff, da platzte diese Seifenblase wie aus dem Nichts. Alles aus. Und genau so kann es auch einem Menschen gehen, der sich sein Leben lang darauf verlassen hat, dass er schon irgendwie durchkommt, dass das schon irgendwie gut gehen wird. Und dann wird er hier mit der Realität Gottes konfrontiert und muss erkennen, dass es nicht ausreicht. Es ist nämlich so, im Stau und vor Gott, da sind alle Menschen gleich. Im Stau kommt der Ferrari genauso schnell vorwärts wie der Fiat Panda. Und vor dem Thron Gottes, da zählt der einflussreiche Millionär genauso viel wie der mittellose Hartz-IV-Empfänger. Vor dem Thron Gottes zählt nicht das Ansehen der Personen. Vor Gott sind alle gleich. Im Moment ist ja eine Geschichte sehr interessant, bewegt viele Menschen in Deutschland, und zwar die Steueraffäre von Uli Hoeneß. Es wird in den Medien in regelmäßigen Abständen wieder hochgekocht. Es ist jetzt klar, Uli Hoeneß wird wegen Steuerhinterziehung angeklagt und im Herbst kommt es zur Gerichtsverhandlung. Und die spannende Frage, die jetzt immer wieder diskutiert wird, ist, wird denn wohl auch eine Freiheitsstrafe gegen ihn verhängt werden? Oder kommt er mit einer Geldstrafe oder so davon? Und oft ist es ja so, dass einflussreiche und berühmte Personen, Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, anders behandelt werden als in Anführungsstrichen Normalsterbliche. Aber bei Gott ist das anders. Gott ist absolut gerecht. Bei Gott werden einzig und allein die Werke beurteilt. Die Grundlage für das Gericht Gottes sind die schriftlichen Aufzeichnungen im Himmel, die Himmelsakten, die Bücher, in denen alles verzeichnet ist, was jeder Mensch getan hat, von seiner Geburt an bis zu seinem Tod. Das wird alles in diesem Gericht verhandelt. Und weil das Gericht Gottes absolut gerecht ist, wird in diesem Gericht niemand willkürlich verurteilt werden. Jeder Mensch muss am Ende seiner Verhandlung das verdiente Urteil über sein Leben anerkennen. Und niemand wird einen Grund dazu haben, sich für irgendetwas, was dort geschehen ist, zu beschweren. Das Gericht Gottes ist auch kein willkürliches Abarbeiten irgendeiner Namensliste von einigen Namen, die halt errettet sind. Und es ist ein persönliches Pech, wenn man da nicht auf der Liste steht. Jeder Mensch ist aufgrund seiner Taten zu 100% selbst für sein Schicksal verantwortlich. Und er kann die Schuld nicht auf jemand anderen und schon gar nicht auf den Richter abwälzen. Jeder Mensch ist durch seine Taten dafür verantwortlich, wenn er von Gott schuldig gesprochen wird. Wir finden dann in der Bibel allerdings nur sehr wenige Aussagen darüber, was mit einem Menschen passiert, der in diesem Gericht schuldig gesprochen wird. In diesem Text hier heißt es, dass er in den feurigen Pfuhl geworfen wird. An anderen Stellen heißt es, dass er in die ewige Verdammnis kommt und dass dort Heulen und Zähneklappern sein wird. Aber über den Zustand, in dem wir uns dann befinden, macht die Bibel nur sehr wenige Aussagen. Vieles von dem, wie wir uns heute so die Hölle vorstellen, ist reine Spekulation und ist erst im Laufe der Kirchengeschichte entstanden. Es gibt zum Beispiel keinen biblischen Hinweis darauf, dass der Teufel in der Hölle regiert und die Menschen ewig quält. Ganz im Gegenteil, hier in diesem Text wird ja eher deutlich, dass die Hölle in erster Linie für den Teufel und für seine Dämonen als Strafgericht gemacht ist. Woran die Bibel aber keinen Zweifel lässt, ist, dass es eine Weiterexistenz in der Hölle gibt. Es ist eben nicht so, dass wir einfach sterben und wir sind weg. Es gibt eine Weiterexistenz in der Gottesferne. Aber viel mehr wissen wir darüber auch nicht, außer dass der Ort eine Qual ist. Der Grund dafür, warum die Bibel so sparsam mit Aussagen über diesen Ort ist, ist sicherlich der, dass Gott den Menschen keine Angst machen will. Es geht ihm nicht darum, den Menschen zu drohen. Ganz im Gegenteil, in der ganzen Bibel wird bezeugt, wie Gott den Menschen liebevoll seine Hand entgegenstreckt. Er bietet einen Ausweg an. Er zeigt, dass es gar nicht so weit kommen muss. Die Hölle ist nicht für die Menschen gemacht. Die Hölle ist für den Teufel und für seine Dämonen gemacht. Und nur die Menschen, die die Einladung Gottes ausschlagen, die werden ebenfalls an diesem Ort landen. Es gibt einen Weg, wodurch alle Dinge, die in diesem Gericht angesprochen werden, für nichtig erklärt werden. Und das ist die Erkenntnis, dass man in diesem Gericht nicht aus eigener Kraft bestehen kann. Dass wir aus eigener Kraft nicht auf einen Freispruch hoffen dürfen, sondern nur unsere Verurteilung hinnehmen müssen. Und dass wir auf Jesus Christus und auf seine Rettung und auf seine Vergebung angewiesen sind. Und wer das für sich annimmt, der wird in diesem Gericht freigesprochen. Aber wer das nicht tut, wer nicht an Jesus glaubt, der eben nicht. So wie Manuel das auch letzten Sonntag schon in der Predigt gesagt hat, es gibt vor dem Gericht Gottes keine Grauzone. Jesus Christus ist entweder dein Richter oder er ist dein Retter. Und weil das so ist, kann es vorkommen, dass in diesem Gericht ein Mensch, der wirklich schlimme Dinge getan hat, der vielleicht sogar zum Mörder geworden ist, freigesprochen wird, weil er seine Schuld erkannt hat, weil er sie bereut hat und Jesus Christus um Vergebung dafür gebeten hat. Und ein anderer Mensch, der vielleicht ein moralisch tolles Leben geführt hat, der viele gute Dinge getan hat, der wird in diesem Gericht nicht freigesprochen und nicht errettet, weil er die Einladung von Jesus Christus ausgeschlagen hat. Jesus ist der Einzige, der uns helfen kann. Alles andere führt zu nichts. So viele gute Werke können wir überhaupt nicht tun, dass wir uns da irgendwie noch selbst rausholen könnten. Ob man das Ganze jetzt fair findet oder nicht, ist egal, aber das ist die Spielregel. Jesus selbst sagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und dieser Weg steht ja nun auch ausnahmslos jedem Menschen offen. Von daher ist das fair. Jeder Mensch hat die gleiche Chance. Jeder Mensch ist frei in seiner Entscheidung, diese Rettung, die Gott durch Jesus Christus anbietet, für sich in Anspruch zu nehmen. Oder eben auch nicht. Wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, dann wäre heute vielleicht eine gute Gelegenheit dazu. Denn wer diesem Aufruf Gottes Folge leistet, der braucht das Gericht nicht zu fürchten. Der kann am Ende dann doch sagen, und damit komme ich zum letzten Punkt, et hetiot jange. Es gibt eben diese Möglichkeit der Rettung. Jesus kommt nicht nur als Richter, Jesus kommt auch als Retter. In dem Bibeltext wird das Buch des Lebens erwähnt. Jeder, der in diesem Buch gefunden wird, der ist errettet. Aber alle, die nicht da drin stehen, die eben nicht. Diesen Eintrag in das Buch des Lebens, den kann man sich nicht verdienen, den können wir uns nur schenken lassen, weil das Urteil für unsere Schuld schon bezahlt ist, weil Jesus vor 2000 Jahren am Kreuz den Preis dafür bezahlt hat. Und durch diese Tat hat er den Freispruch erwirkt. Jeder, der das glaubt, der wird in dieses Buch eingetragen und der ist errettet. Jetzt kommt natürlich die Frage auf, warum dann überhaupt dieses Gericht? Warum müssen wir als Christen, obwohl wir doch errettet sind, auch vor den Thron Gottes treten und uns für unser Leben rechtfertigen? Ist dieses Gericht nicht eigentlich nur noch eine Farce, wenn sowieso schon klar ist, was da am Ende bei rauskommt? Ist es nicht bloße Zeitverschwendung, wenn dann da alle unsere Verfehlungen haarklein nochmal aufgeführt werden und am Ende steht doch der Freispruch? Ich glaube, ganz so einfach ist das doch nicht. Denn dadurch wird nochmal deutlich, wovon Jesus uns errettet hat. Und dass wir es wirklich einzig und allein ihm zu verdanken haben, dass wir errettet sind und dass nichts von dem, was wir getan haben, etwas dazu beigetragen hat. Vielleicht bilden wir uns einiges ein auf unser Leben. Vielleicht sind wir stolz auf unsere guten Taten. Wir sind stolz, weil wir doch eigentlich gar nicht so schlecht sind wie viele andere Menschen um uns herum. Wir bemühen uns, das Gute zu tun. Wir bemühen uns, nach den Maßstäben Gottes zu leben, die wir in der Bibel finden. Wir haben einen hohen moralischen Anspruch. Wir machen uns stark gegen soziale Ungerechtigkeit. Wir leben fair. Aber wenn wir vorm Thron Gottes stehen, wenn wir mit unserem Leben konfrontiert werden, dann wird sehr schnell deutlich werden, dass das alles nicht ausreicht. Dass wir mit dem Guten, was wir getan haben, das, was wir durch unser Fehlverhalten zerstört haben, nicht wieder reparieren können. Und dass wir es auch nicht ungeschehen machen können, weil das Schlechte das Gute bei weitem überwiegt. Ich glaube, dass gerade wir als diejenigen, die wir errettet sind, das nochmal so vor Augen geführt bekommen müssen, dass es wirklich nicht von uns abhängt, sondern dass wir es allein Jesus zu verdanken haben, wenn wir gerettet sind. Aber auch wenn unsere guten Werke uns nicht retten können, bedeutet das noch lange nicht, dass unsere guten Werke vollkommen sinnlos sind. Gott schenkt uns nämlich unglaublich viel mehr, als wir eigentlich verdienen. Unsere schlechten Taten werden dank Jesus vergeben. Und für unsere guten Taten werden wir am Ende obendrein noch belohnt. Es gibt ein extra Gericht für die Christen, ein Preisgericht. Das lesen wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, die Verse 11 bis 15. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelstein, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der in letztem Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Hier steht, dass das Fundament, auf dem wir unser Leben aufbauen, Jesus Christus ist. Und demnach geht es in diesem Text ausschließlich um Christen. Und weil Jesus als unser Fundament unsere Schuld übernommen hat, fangen wir an dieser Stelle wieder bei Null an. Das heißt, es werden hier nicht gute Taten gegen schlechte Taten aufgerechnet, das wird uns ja nichts bringen, sondern hier werden nur unsere guten Werke begutachtet. Alles andere fällt überhaupt nicht mehr ins Gewicht. Das meine ich damit, dass Gott uns so viel mehr schenkt, als wir eigentlich verdienen. Die schlechten Taten fallen hinten runter, dank Jesus, und für die guten Taten empfangen wir eine Belohnung. dann werden hier in diesem Text die verschiedenen Materialien genannt, mit denen wir in unserem Leben bauen können. Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Schilfrohr oder Stroh. Und das Ganze wird dann im Feuer auf seine Standfestigkeit geprüft. Das, was dann in diesem Feuer verbrennt, das sind all die Dinge, wo es uns nur um uns ging, wo wir nur an uns, an unseren eigenen Vorteil gedacht haben. Und das, was bestehen bleibt, das sind die Dinge, mit denen wir Gott und anderen Menschen gedient haben. Das sind Taten, durch die wir dazu beigetragen haben, dass Gott geehrt wird. Taten, durch die wir dazu beigetragen haben, dass sein Reich gebaut wird. Taten, die ja eigentlich zu unserem Glauben dazugehören. Im ganzen Neuen Testament lesen wir immer wieder, dass unser Glaube Früchte bringen muss, dass gute Taten zum Glauben dazugehören, weil unser Glaube sich ja auch irgendwie ausdrücken muss. Die Liebe, die Jesus zu uns hat, die verlangt ja auch nach einer Gegenreaktion von uns. Das ist doch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen auch nicht anders. Wenn jemand immer nur redet und redet und redet und redet, aber nicht danach handelt, dann wird er unglaubwürdig. Und genau das kommt hier auf den Prüfstand. Und wenn diese Prüfung abgeschlossen ist und nichts ist übrig geblieben, dann bedeutet das aber noch lange nicht, dass wir nicht gerettet sind. Die Rettung, die Jesus uns geschenkt hat, die kann uns keiner mehr nehmen. Wir werden trotzdem gerettet. Aber so wie jemand, der gerade aus dem Feuer gerissen wird. Wir kommen gerade eben mal so durch. Und für das, was dann diese Prüfung übersteht, dafür werden wir belohnt. Ich bin froh und dankbar, dass ich wissen darf, dass ich gerettet bin, weil ich dieses Angebot Gottes angenommen habe. Aber ich sage mir gleichzeitig, das reicht mir eigentlich nicht aus. Ich möchte mich mit der bloßen Errettung nicht zufrieden geben. Ich will mehr. Wenn Gott schon eine Belohnung für mich bereithält, dann möchte ich auch gerne was von dieser Belohnung bekommen. Und ich hoffe darauf und ich arbeite darauf hin, dass ich in meinem Leben Dinge zustande bringe, die dann an diesem Tag bestehen bleiben. Auch wenn das vielleicht sehr menschlich gedacht ist. Ich möchte am Ende nicht mit leeren Händen vor Gott stehen. Ich weiß, dass das Gericht für mich peinlich genug wird. Dann möchte ich mir eigentlich diese Peinlichkeit ersparen, dass dann mein ganzes Leben auch noch vor Gott in Rauch aufgeht. Und ich möchte euch dazu ermutigen, euch mit eurer Errettung auch nicht zufrieden zu geben, sondern aus eurem Glauben heraus Taten zu vollbringen, die Bestand haben. Dem 1. FC Köln hätte es 1998 schon gereicht, nur den Klassenerhalt zu schaffen. Dann wären alle glücklich gewesen. Jesus Christus bietet uns viel mehr an als den Klassenerhalt. Er bietet uns die Meisterschaft. Wir müssen es nur annehmen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.